Sie ist umfassende Kunst- und Kulturmanagerin, ja, und sie saniert gerade eine denkmalgeschützte Jahrhundertwende-Villa im dritten Bezirk. Emma Kaiser, die sich als Kunstvermittlerin in Wien, aber auch international einen großen Namen gemacht hat. Und jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Emma, du bist ein Wirbelwind in der Wiener Kunst- und Kulturszene. Man kennt dich. Der Name ist sozusagen weit verzweigt. Du magst das ja sehr viel. Etwa zum Beispiel den Kultursalon für Frauen im Loshaus im ersten Bezirk. Was muss man sich da vorstellen?
Nee, das war ein Projekt, was ich gemacht habe am Michaelerplatz. Das ist aber abgeschlossen. Ja, das hat ein Jahr lang gedauert, wo ich ausschließlich mit einer Partnerin, der Lotte Buschmann, gemeinsam einfach wirklich begonnen habe, ausschließlich für Frauen einen Salon zu machen, wo sich Frauen treffen, vernetzen, wo ich Vorträge, Konzerte, Lesungen veranstaltet habe, an kein disperses Publikum, sondern an auserwählte Frauen, die stark sind und stark sein wollen. Mhm. Also das ist zuerst aus unserem privaten Netzwerk herausgegangen, einfach aus dem Bedürfnis, dass es auch Räume gibt, wo Frauen alleine sich bewegen können, ihre Meinungen sagen können, wo wir getanzt haben, Schuhe ausgezogen haben, wo all diese Dinge nicht mehr relevant waren, wenn vielleicht Männer in der Runde gewesen wären, wo ungeschminkt, unbedarft, irgendwie so, halt einfach eine andere Atmosphäre zu schaffen.
Ja, Female Empowerment, man hört ja das jetzt immer wieder und das ist sehr gängig geworden sozusagen, ist generell so eine Art Kernpunkt einer gesamten Kreativtätigkeit, Gleichberechtigung für Frauen und Männer. Es geht auch um die Frage, wie fair ist denn die Branche verteilt sozusagen? Was meinst denn du, wie fair ist das wirklich?
Ich kann nur sagen, was meine persönliche Motivation dazu war. Und zwar habe ich sehr lange für die Stiftung von Franziska Habsburg gearbeitet, wo das nie ein Thema war. Wir waren ein großes Team von Frauen und haben sehr viel bewegt und der Zusammenhalt war da. Es war sehr international auch ausgerichtet. Dann nachher ist die Stiftung von der Franziska aus Wien weggegangen und ich habe dann begonnen, bei der Kunstmesse parallel zu arbeiten. Das war 2016 und da ist es mir aus einer persönlichen Beobachtung irgendwie aufgefallen, dass die Seilschaften zwischen den jungen männlichen Künstlern viel, viel stärker waren, die viel präsenter in so einer geballten Form waren. Vielleicht kommt das daher, weil ich in einem anderen Umfeld bisher gearbeitet habe, in einem sehr internationalen, und mir das nicht so aufgefallen bin und mir gedacht habe, ui, da gibt es ja vielleicht wirklich einen Bedarf, wo man das vielleicht bündeln kann und ich den irrsinnigen Wunsch gehabt, das auch zu fördern und da etwas zu tun in diese Richtung. Und so bin ich dann gemeinsam mit Nicole Adler zusammengekommen. Das ist eine große Förderin und eines meiner Vorbilder. Sie hat einen Salon am Schwarzenbergplatz, also das ist ihre Privatwohnung, und habe mich mit ihr zusammengeschlossen und gesagt, okay, wir machen jetzt hier eine Gegenveranstaltung, nicht als große Messe, sondern wir beginnen das gemeinsam, nur Frauen auszustellen. Aus dem Gedanken, dass man einfach Frauen auch noch eine zusätzliche Bühne bittet, weil das bis jetzt in der Geschichte nicht so war, wo Frauenkunst nicht so geschätzt worden ist, was man sieht an Aktionsergebnissen bei den großen Auktionen, die teuerste jemals verkaufte weibliche Künstlerin, also ihre Werke natürlich nicht, die Künstlerin selber, ja, ist Georgia O'Keeffe, und das ist so meilenweit entfernt von den teuersten Künstlern, Zeitgenossen, dass einfach da es natürlich ein Ungleichgewicht gibt. Eben. Und wie viel Frauen in Museen gezeigt werden, da gibt es zum Beispiel, also nicht diese große, das Kollektiv, die Gorilla Girls, wo sie sagen, 90% in den Museen sind Männer, die ausgestellt werden, und muss man nackt sein als Frau, um ins Museum zu kommen.
Interessant, weil du das so sagst, man hört ja immer wieder auch im Zusammenhang mit Konzerten und Konzertauftritten, dass im Wesentlichen die Bühnen bei Festivals, jetzt nicht unbedingt beim Donauinselfest, da versucht man ja ein bisschen anders zu sein, aber sonst bei großen, auch in Österreich stattfindenden Festivals, also mehr Tage, da sind im Wesentlichen Männer gebucht, Frauen relativ selten. Im Gegenteil, bei Castings im Schauspiel hört man immer wieder von gewissermaßen sexuellen Erniedrigungen, die Frauen über sich ergehen lassen müssen, um berücksichtigt zu werden sozusagen. Eine Art Erpressungsversuch oder die Karotte, die herumhängt. Wie machoid ist denn das, wenn das so ist, wie du auch sagst, dass im Wesentlichen männliche Bilder viel wert sind und weibliche ein bisschen durchfallen?
Ich meine, das sind jetzt sehr generelle Themen, die Sie ansprechen und jetzt Kraut und Rüben, jetzt irgendwelche Musikkonzerte mit Bühnen und Castings in der Schauspielerei. Ich meine, dass das ein Drecksbusiness ist, das wissen wir spätestens seit der Weinstein-Affäre. Und ich meine, ich bin jetzt dann nicht wirklich qualifiziert, um Castings zu beurteilen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich so ist.
Jetzt gibt's hier nicht nur...
Weil auch im Kunstverkauf, Entschuldigung, dass ich jetzt da unterbreche, aber ich will halt meine Meinung sagen, das sind auch meine persönlichen Beobachtungen, dass die Branche nicht natürlich sauber ist und dass das oft an persönlichen Sympathien oder dass das auch gewollt ist so von der Gesellschaft. Ja, aber dafür gibt's ja so Menschen wie mich und viele andere, die das ganz im Gegenteil ganz anders und professionell abwickeln.
Jetzt hört man ja, dass die Preise am Kunstmarkt bei gehandelten Bildern durchaus explodieren. Galerist Ernst Hilger war erst vor kurzem hier auch im Stadtgespräch zu Gast. Ich glaube, ihr kennt einander ja auch sehr gut. Der sagt, dass die Kosten steigen und steigen und steigen. Inflation nur auf Bildmärkten festgemacht wäre noch deutlich höher, als sie quasi insgesamt schon ist, und die ist schon gewaltig. Wie ist denn das da so mit den Preisen? Kann man da tatsächlich, wenn man in frühen, jungen Jahren sich ein Bild anschafft und gedenkt, das zu tun, mittelfristig davon ausgehen, dass es einfach per se mehr wert ist?
Ja, wenn man sich gut beraten lässt, und ich glaube, da ist man beim Ernst Hilger auch in sehr, sehr guten Händen. Ich schätze ihn und seine Meinung sehr. Und man kann, ich bin jetzt kein unwissender Mensch in der Branche und ich verfolge sie seit Jahren und bin mittendrin. Und was sich schon für mich klar kristallisiert hat, dass es Tendenzen immer wieder gibt. Jetzt ist ganz en vogue afrikanische Kunst und alle sind verrückt nach Amoakobuafo und das wird gehandelt. Da kann man aber die Tendenzen, wenn man sich in der Branche auskennt, schon gut nachvollziehen. Weil der erste Schritt zum Beispiel zur afrikanischen Kunst war, dass das Zeitz Moka in Südafrika das größte zeitgenössische Museum am Kontinent eröffnet hat. Dann die Louis Vuitton Stiftung eingestiegen ist, plötzlich afrikanische Kunst promotet hat. Also da gibt es Zusammenhänge weltweit, wo die großen Fische zusammenspielen und eigentlich auch den Markt bestimmen. Vielleicht vergleichbar wie mit der OPEC und den Ölpreisen. Ja. Was ich aber mit vollster Inbrunst und Sicherheit sagen kann, ist, dass der Kunstmarkt, was weibliche Künstlerinnen betrifft, der ist, der noch am allerwenigsten bis jetzt ausgereizt worden ist. Mhm. Es gibt so viele unentdeckte Künstlerinnen, Künstlerinnen, die jetzt im vollen Saft stehen und tun und machen wollen und großartige Kunst machen. Wäre ich ein Kunstsammler und jemand, der spekulativ arbeiten möchte, was ich niemals in der Kunst jemanden irgendwie aufs Auge drücken wollen würde, sondern ich bin ein Mensch, wo ich sage, die Kunst muss dir gefallen, du musst es spüren, du musst es sehen, ja, und es lieben, und nur dann ist es etwas wirklich von bedeutendem Wert. Ja. Aber trotzdem würde ich in diese Richtung denken, würde ich jeden raten, dass er ausschließlich Kunst von Frauen kauft.
Das sieht man wieder, das Female Empowerment Thema ist quasi ein fixer Bestandteil des Ganzen auch. Ja, ein anderer Punkt, du sanierst gerade, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, die Villa Mautner im dritten Bezirk, jetzt nicht unbedingt persönlich, das ist ein größeres Projekt, da geht es auch darum, dass in dieser Phase des Umbaus, und das ist ein Riesengebäude im Bereich der Landstraßer Hauptstraße und es gibt ganz tolle Renderings, wie das dann aussieht, hast du dort eine Galerie aktuell jetzt angesiedelt. Was passiert denn dort mit diesem großen Kulturerbe? Wie wird es dann aussehen?
So, ich möchte hier was ganz klarstellen, ich saniere diese Villa nicht. Ja, das ist vielleicht ein falscher Ausdruck. Ich habe das große Glück, die Villa seit März zu bespielen, ja, ein Programm dafür zusammenzustellen mit meinen Partnern. Node Contemporary heißt es. Wir haben uns zusammengesetzt mit den Besitzern der Villa, die Villa letzten Herbst gekauft haben vom Vorbesitzer und beschlossen haben, diese Villa zu entwickeln in den Originalzustand, soweit es möglich ist, gemeinsam mit dem Denkmalamt zu setzen. Natürlich mit einem Architektenbüro, Eric Tester heißt das, und gemeinsam auch mit dem Denkmalamt gemeinsam, was wirklich ein total wertvolles, wunderschönes Projekt ist, was nicht, wie der Vorbesitzer es wollte, in irgendwelche Immobilien, Spekulationsgeschichten, neue Wohnhäuser, groß, weil da gab es auch einen großen Widerstand im Bezirk, Gott sei Dank, weil solche denkmalgeschützten, tollen Objekte gibt es im Stadtinneren nicht mehr. Ja, deshalb ist es auch so ein Juwel, besonders die Zusammenstellung der ganzen Villa, die Vorgeschichte, die Innenräume, der Zustand der Villa jetzt ist einfach wirklich, wirklich ganz toll. Und ich bin davon überzeugt, dass es einen Liebhaber finden wird, das Objekt, und daran also arbeiten die Besitzer, die jetzigen, dass das dann wirklich zu einem Einfamilienhaus wieder renoviert wird, restauriert wird. Natürlich auch eben mit dem Architekten zusammen, weil es auch schon ins nächste Jahrhundert gehen muss, wie, ich weiß nicht, Regenwasser sammeln. Ich bin jetzt wirklich keine Architektin, wie man das alles löst, aber ich habe schon die Renderings gesehen und es wird wirklich ganz toll aussehen.
Ich habe auch gesehen, das schaut wirklich großartig aus. Ist Belle Epoque, Epoque, die da quasi in die Jetzt transferiert wird, Jahrhundertwende, jetzt etwa 120 Jahre alt schon in der Zwischenzeit, aber wahnsinnig tolle Raumhöhen, wunderschöner Altbau, und es ist ein Einzelhaus, das glaubt man ja nicht in dieser Dimension, in der Landstraße, Hauptstraße, ein echtes Schmuckstück, und um das geht es jetzt eben, das wieder auf Top-Niveau zu bringen.
Genau. So, richtig erfasst.
Ja, was auch sehr interessant ist, du warst unlängst indirekt Darstellerin im Weißen Kobold, einem Film, einer Komödie. Sehr, sehr witzig, indirekt deswegen, weil es ging im Prinzip auch um dich. Wir werden uns gleich darüber unterhalten. Jetzt allerdings, damit Sie wissen, was da gemeint ist mit dem Weißen Kobold hier, ein kurzer Ausschnitt.
Er ist gelangweilt.
Hast du das für eine Stunde Arbeit jetzt gleich 1000 Euro zu verdienen?
Cool.
Sie beschert ihm die Nacht seines Lebens.
Du hängst in der Sache jetzt mit drin.
Wie?
ORF-Premiere für Marvin Krenz, Komödienhit.
Brauch mal Koks und oder mehr, gell?
Ich hab vielleicht eine Lösung.
Da kommst du ins Hirn geschießen, Beef, gell? Lass
voll rein! Der Weiße Kobold.
Mit dir um Leben oder Tod.
Es geht immer um Leben und Tod.
Am 3. April in ORF 1.
Ja, Marvin Krenz, erste Komödie, muss man sagen, die ist auch schon vor kurzem im ORF ausgestrahlt worden. Wir durften jetzt den Trailer spielen und da geht es auch um eine Künstleragentin Emma, die in dem Film vorkommt, in dieser Komödie. Das bist du.
Ja, das ist die Wahrheit.
Das sieht jetzt auch nicht alle Tag, dass ein Film entsteht, wo man eigentlich ein Teil der Handlung ist.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war ganz überrascht. Ich kenne Marvin Krenz persönlich seit 20 Jahren. Mhm. Ich bin 99 nach Wien gekommen, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aber damals schon Kroatien. Und er war einer der ersten Menschen, die ich kennengelernt habe. Und wir haben uns sehr, sehr gut freundschaftlich damals verstanden und waren jahrelang in Kontakt und haben Blödsinn gemacht und die Stadt gemeinsam niedergerissen und einfach wirklich gut befreundet. Und er ist dann nach Berlin gegangen und in der Corona-Zeit habe ich ihn zufällig im Café Engländer getroffen und habe mich zu ihm zugesetzt und gesagt, so, jetzt was machst, was kennst, wem kehrst, irgendwie so, und irrsinnig wieder gut verstanden. Und ich habe gesagt, du, was machst du? Sag ich, ja, ich habe was mit Kunst halt zu tun und interessiert dich das nicht? Sagt dann, selbstverständlich, meine ganze Familie ist ja auch schon da involviert gewesen. Und so haben wir dann haben wir gemeinsam mit dem Künstler Martin Granditz, dessen Kunstwerk hier steht, ja, auch ein Kahlschlag quasi in der Kunstszene gemacht. Und das hat ihn so sehr inspiriert, dass der Martin und ich die Hauptfiguren in dem Weißen Kobold geworden sind.
Wir kommen dann gleich quasi ein bisschen zur Handlung auch, aber zuerst das Ding des Lebens, das wir unsere prominenten Gäste immer bitten mitzunehmen. Und das ist in dem Fall auch vom Weißen Kobold, die dort vielgerühmte Leber. Käsesemmel, dreiteilig hier, man muss sich das mal so vorstellen, ist wirklich Kunst vom Feinsten, ein großartiges Stück. Was hat es mit dir auf sich?
Das ist mein Lieblingswerk vom Künstler Martin Granditz und da gibt es eine Vorgeschichte. Er ist ja ein wirklicher Beobachter von Menschen und versucht das mit einer Ironie auch darzustellen. Er ist ein wirklicher Zeitgeist und war auf der Triester Straße mal auf der Tankstelle am Arbeiterstrich und um 5 in der Früh wahrscheinlich noch irgendwas schnell Alkohol besorgen für die Afterparty oder was der Teufel was. Auf jeden Fall hat er gemeint, er sieht... Yes. Bitte, Handschuhe da hinstellen.
Alles gut, yes. Wir stellen es wieder ab.
Bitte, ja. Die ist nämlich sehr, sehr wertvoll. Auf jeden Fall sagt er, hat dann den Vorarbeiter aus der Tankstelle gehen sehen und die Arbeiter danach und der Vorarbeiter hat eben die Leberkässemmel gehabt, aber eben mit so einem richtig dicken Leberkäs, ja, und die anderen den kleineren. Und das Kunstwerk heißt dementsprechend wie die Leberkässemmel eines Mannes, so sein Johannes.
Es kommt in dem Film, in dieser Komödie ja auch zu einer relativ wilden Verfolgung quer durch die Wiener Unterwelt. Die Emma ist mit an Bord sozusagen. Wie glamourös ist denn das Leben einer Kunstvermittlerin? Ich meine, da gibt es ja Zugang wahrscheinlich zu unterschiedlichsten Zielgruppen. Ist das so trendy und stylisch und glamourös, wenn man den Eindruck hat, ein bisschen was kommt hier in dem Film auch vor? Oder ist es in Wirklichkeit harte Arbeit?
Also erstens mal muss ich sagen, der Film von Marvin ist ja ein rein fiktiver Film, inspiriert von etwas. Also man muss, der Marvin ist ja wirklich für sein Oeuvre bekannt, ausschweifend in alle Richtungen. Deshalb ist er auch so ein toller Regisseur und jetzt auch Drehbuchautor. Ja. Natürlich spielen da viele Faktoren mit, die er sehr, sehr ausschmückt. Ja. Aber ja, Kunst ist ein Business, das von den kleinen Mann bis zu den wirklich großen Fischen quer durch die Bank geht. Ich meine, es ist ein sehr spannendes Feld und Kunstwerke, die sich einen Kuppelvisa oder einen Wurm zu leisten, die über 100.000 Euro kosten. Mhm. Natürlich hat man da dementsprechend mit anderen Leuten zu tun, als mit jemandem, was ich natürlich sehr gerne habe, mit jungen Künstlern und Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, die sich einfach freuen, dass sie Care-Poster bei sich zu Hause hängen haben, sondern etwas, wo sie einen Künstler unterstützen oder eine Künstlerin, ja, und das auch wirklich anders schätzen. Also ich arbeite mit allen Menschen und Tieren zusammen.
Mit Tieren ist interessant. Da gibt es auch einen Connection zu Pferden bei dir.
Ja, ich bin ein sehr tierliebender Mensch. Pferde sind meine größte Therapie und auf das bestehe ich einmal die Woche. Ich gebe selber Therapiestunden mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen und das gibt mir den inneren Frieden, weil Pferde, die reden nicht zurück, ja, sind immer brav und sind so toll fürs Wesen und sind sehr beruhigend und ausgleichend.
Ist das auch der Druck, den man hat als Vermittlerin, als Managerin, als jemand, der sozusagen mit Kunstwerken handelt? Da geht es ja letztlich auch um Betriebswirtschaft am Ende des Tages. Ist das dieser Druck, wo man dann auch ein bisschen eine Auszeit in einem vollkommen anderen Bereich braucht?
Ja, absolut. Richtig erfasst.
Und das sind ja die Pferde.
Das sind die Pferde, ja.
Interessant, finde ich cool. Ja, Eva Dichand war unlängst auch hier als Gästin im Stadtgespräch. Auch die ist ja sehr, sehr emsig im Anschaffen und Ankaufen von Kunst und Kultur. Es ist überhaupt extrem, wie sehr man den Eindruck hat, jetzt sagt das jetzt von außen, dass Kunst als betriebswirtschaftliches Betätigungsfeld mehr und mehr am Vormarsch ist und mehr zunimmt.
Ja, das ist tatsächlich so und ich bin froh, dass es auch weibliche Sammlerinnen gibt. Ich schätze die Eva Dichand sehr, muss ich auch dazu sagen. Sie hat einen unglaublichen Kunstgeschmack und freue mich, wenn es mehr von ihrer Sorte geben würde.
Ja, ja. Das nötige Kleingeld muss natürlich auch vorhanden sein. Bei ihr ist es halt vorhanden.
Natürlich, aber sie hat nicht von Anfang an gleich die großen Nummern. Ja, sie hat sich ja da auch langsam vorgearbeitet und das ist ja auch das Spannende an der Geschichte, dass man das ja dann beginnt zu leben und wenn es das Pouvoir hergibt, immer mehr und besser wird in der Sammlertätigkeit. Aber ja, der Kunstmarkt ist ein Hund bis jetzt, wenn man so sieht, ist er einer der wenigen unregulierten Märkte, wenn man das so en gros sieht und da viel Schindluder auch getrieben wird, Kryptowährungen hin und her, Absprachen, Märkte zusammen erschließen, groß machen, aber es ist ein knallharter Job in einer sehr auch dominierten Männerszene.
So ist das, darum lebe ich das Female Empowerment. Jetzt gibt es eben viele, viele Hüte. Das eine ist der Versuch, weibliche Präsenz zu verstärken sozusagen. Ein Hut der Emma Kaiser. Dann die Geschichte mit der Mautner-Villa im dritten Bezirk, ja wieder doch was anderes sozusagen. Kunst- und Kulturvermittlerin und viele andere Dinge. Dann der Frauensalon im Loshaus. Das sind ganz, ganz viele Dinge. Wo ist denn da die größte Leidenschaft eigentlich?
Ich habe auch noch eine Galerie in der Burggasse Kirchengasse, die heißt Plain Art. Die habe ich mit dem ehemaligen Fußballspieler Rubino Kottier schon seit 3 Jahren. Mhm. Ja, und das ist für mich die größte Freude, ja, mit jemandem, der nicht aus dem Business kommt, den ich auch dazu überzeugen konnte, sich dafür zu engagieren und ganz ein anderes Publikum abzuholen mit weiblicher Kunst, ja, auch sportinteressierte Menschen, die es vielleicht nicht so haben, auch durch seinen Freundes- und Bekanntheitsgrad, habe ich mit ganz verschiedenen Menschenschichten zu tun, die ich sehr schätze und sehr, sehr froh bin und dann immer sehr zufrieden, wenn ich etwas in dieser Richtung bewegt habe, weil ich finde schon, und das sind ja diese Parallelwelten, die wir teilweise leben, meinen Freundeskreis mit feministischer Kunst zu missionieren, hat keinen Sinn, weil die wissen das ja alles schon. Aber wenn man neue Menschen dazu bewegt, vielleicht das zu hinterdenken, zu hinterfragen und auch noch zu fördern und zu kaufen, dann bin ich überhaupt zufrieden.
Ja, sehr interessant, dieser breite Bogen, der sich durchzieht. Wie ruhig und geordnet ist denn möglicherweise dein Privatleben? Ist das auch so, dass du da Hans Dampf in allen Gassen bist, ein Wirbelwind, oder ist es geordneter und kontrollierter? Wie magst du das?
Ja, 6.30 Uhr jeden Morgen aufstehen, Yoga machen und dann den Tag beginnen. Ich bin Alleinerzieherin, ich habe eine Tochter, die ist 11 Jahre alt, da gebe ich alles, was ich kann, versuche eine liebevolle Mutter zu sein, präsent zu sein, das ist überhaupt das Größte, was man haben kann.
Und sagen alle Mütter, muss ich sagen. Also ich kenne das ja auch als Vater sozusagen. Das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl. Aber Yoga ist offenbar trotzdem nötig, um auch zu einer inneren Ruhe zu kommen. Ist das ein Mitgrund?
Nein, ich bin einfach ein elendiger Morgenmuffel, die nicht ansprechbar ist, wenn sie nicht ein bisschen in Bewegung kommt und sich da zusammenreißt. Deshalb brauche ich diese halbe Stunde in der Früh.
Sehr schön. Ein paar kurze Punkte noch, weil man da die Persönlichkeiten auch immer ganz gut kennenlernt. Dich kennt man jetzt ja eh schon sehr gut, aber trotzdem. Blick auf Wiener Besonderheiten. Was ist aus deiner Sicht der Lieblingsort in dieser Stadt, wo du sagst, genau das ist es, dort gehe ich hin, dort bin ich ich, dort kann ich wirklich ausspannen?
Das ist für mich der Prater.
Wegen dem schönen grünen Oasen empfinden,
ja,
oder was?
Ja, ich wohne in der Nähe, ich gebe die Pferdetherapie dort, ich gehe dort irrsinnig gerne ausreiten. Das ist halt meine Hut.
Gut, da kann wirklich vieles nicht zum Mithalten. Prater ist natürlich auch weltbekannt sozusagen. Wo wird Wien aus deiner Sicht richtig zur Weltstadt, wo man sagt, es ist jetzt nicht nur einfach ein großes Dorf, das ist wirklich eine Weltstadt?
Im schwarzen Kamel wahrscheinlich.
Ja, guter Vergleich. Ja. Bist du dort öfters?
Bin ich sehr, sehr gerne. Bezirk. Die Brötchen finde ich fein. Ja. Die Menschen zu beobachten, dort ist ja die geballte Kraft, die da vorbei spazieren geht. Und ich genieße das sehr. Ich beobachte Menschen sehr gerne.
Das ist lustig. Ich gehe, wenn ich hingehe, gern hin und immer wegen den Brötchen, weil die sind selten so gut so wie dort. Ganz, ganz großartig.
Ja. Und vor allem das Service ist so unüblich für Wien, weil es gibt keine krantigen.
Es ist höflich.
Es ist so höflich. Man fühlt sich wohl und eigentlich so, wie es in jeder Großstadt ist, in einem Top-Lokal.
Ganz zum Schluss noch unsere Selbstverwirklichungsskala, die wir immer haben, von 0 bis 10. 0 ist also ganz wenig Selbstverwirklichung im Leben, das einem bis dato gelungen ist. 10 ist das absolute Maximum. Mehr geht gar nicht. Wo würdest du meinen, stehst du da gerade?
Ich habe mir das neulich erst überlegt, das ist komisch, dass die Frage geht, weil meine Tochter ist jetzt eben 11 und in ihrem Alter war Jugoslawienkrieg. Das war 93, ich habe begonnen. Auf meinem Schulweg sind die Bomben geflogen, es hat nicht einmal Handys gegeben. Ich bin in den nächsten Luftschutzbunker runtergerannt und wenn ich das jetzt vergleiche, und damals hätte ich mir das niemals für möglich gehalten, dass ich das ganze Repertoire spielen kann. Ich bin Österreich sehr dankbar. Ich durfte meine Schule hier, ich habe Stipendien bekommen für meine universitäre Ausbildung. Ich bin jetzt Frau Doktor mittlerweile. Ich liebe meinen Beruf. Das ist mein Hobby, ist mein Beruf geworden irgendwie. Und wenn Sie mich fragen, ich habe eine gesunde Tochter, ich habe einen tollen Freund, ich habe ein unglaubliches Netzwerk an Freunden. Ich habe meine beste Freundin seit 25 Jahren, da passt kein Blatt dazwischen. Ich bin auf der Skala, glaube ich, bei 100 und nicht einmal bei 10.
Hallo, das ist eine euphorische Abschlussgeschichte.
Es ist nicht euphorisch, es ist wirklich, ich bin für jeden Tag dankbar, schön, den ich hier sein darf.
Gut, natürlich mit der Kriegsvergangenheit, das ist natürlich traumatisch sozusagen und dann natürlich in einer Stadt wie Wien aufzuwachsen, die jetzt wieder im Economist Nummer 1 der Welt geworden ist in der Beliebtheit.
Zu Recht.
Das wundert einem auch nicht. Je mehr man auf der Welt herumkommt und man wundert sich, wieso das nicht schon viel länger der Fall ist. Großartig, danke für dieses Schlusswort. Ich glaube, vielen ist aus der Seele gesprochen worden mit diesem Optimismus. Emma Kaiser, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
Danke. Dankeschön.